Guten Morgen, ihr Lieben. Ich grüße euch zu diesem ersten Adventsgottesdienst. Fast ein Zungenbrecher für mich. Mit diesem Sonntag beginnt ganz offiziell die Adventszeit. Auch wenn ich glaube und vermute, dass einige von euch schon vor einiger Zeit angefangen, wahrscheinlich die Weihnachtslieder zu hören, die Häuser, die Wohnungen zu dekorieren, vielleicht ein paar Süßigkeiten, Lebkuchen schon vielleicht sogar vorher schon zu essen, ist ja auch voll fies. Ab, glaube ich, Ende August, Anfang September gibt es schon in den Läden, ja, und da sind sie frisch, da muss man sie eigentlich essen. Von daher, ich verstehe es, dass das alles schon getan worden ist und wahrscheinlich heimlich, aber ab heute ganz offiziell nicht mehr heimlich. Ungeniert, frei, darf man dekorieren, darf man essen und die Zeit besonders genießen. Diese Adventszeit erinnert uns insbesondere an das erste Kommen unseres Herrn Jesus Christus, um sein Volk zu erlösen. So wie der Vater im Himmel es offenbart hat, es verkündigt hat im Alten Testament, dass er selbst Gott Mensch wird, in diese Welt kommen wird, um sein Volk zu erlösen. In seinem Sohn wird er Baby, wird als Kind in diese Welt kommen und wird so die volle Gerechtigkeit, die er selbst, die Gott fordert, nach dem Gesetz erfüllen, die vollkommene Gerechtigkeit aufrichten. Er wird aber nicht nur durch sein Leben von Kind auf, von Baby an, ein vollkommenes Leben leben, verheißt uns das Alte Testament, sondern dass er aber auch für die Schuld aller Menschen, die das Gesetz brechen und die eben nicht die vollkommene Gerechtigkeit leben und aufrichten können, dass er für die und für diese Schuld auch sterben würde. Und in diesem Opfer würde er den Tod und die Sünde überwinden, in diesem Opfer würde er die vollkommene Gerechtigkeit aufrichten und den Tod und die Sünde überwinden in der Auferstehung. All das hat Gott, der Vater, verheißen im Alten Testament und das letztendlich all denjenigen, die das glauben, all die das verstehen und die das annehmen, für die eben diese Rettung als Geschenk allein aus Glauben, aus Gnade geschenkt worden ist. So, und anfangend ab den ersten Zeilen der Bibel, in denen wir diese Verheißung haben, das Evangelium, es beginnt schon im ersten Buch Mose, beginnt diese Verkündigung, spätestens 1. Mose 3 heißt das, dass Gott diese Errettung schaffen wird, beginnt die Adventszeit, beginnt diese Erwartung, wann ist es soweit? Alle Propheten, die dann aufgestanden sind, alle Propheten, die geredet haben, sie sprachen von dieser Rettung und sie warteten darauf und sie haben immer gesagt, wann, das ist Advent, wann ist endlich soweit, wann kommt er endlich, wann erlöst er uns endlich, das ist Advent, das ist diese Erwartung. Und dann heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Von der Jungfrau geboren, Jesus kam und die Engel verkündigten große Freude. Johannes der Täufer, der letzte Prophet, sagte, jetzt ist es vor euren Augen erfüllt, all diese Dinge. Gott kommt auf diese Welt und das ist die Adventszeit gewesen, vom ersten Buch Mose bis zum Jesu Christi. Knapp vor 2000 Jahren hat sich alles komplett erfüllt. Alle Verheißungen auf die Ankunft des Erlösers haben sich erfüllt. In der Geburt, in seinem Leben, in seinem Sterben und in seiner Auferstehung. Die Verheißungen der Ankunft haben sich vollkommen erfüllt. Aber damit beginnt auch das Dilemma. Denn obwohl es alles verheißen war, obwohl alles verkündigt war und obwohl alle darauf gewartet haben, mehr oder weniger, hatte sich vor ihren Augen das erfüllt und sie erkannten das nicht. Sie verstanden das nicht. Und sie glaubten eben auch das nicht. Sie verstanden nicht, als Jesus als Baby in diese Welt kam, sie verstanden nicht, was er tat, sie verstanden nicht, was er redete, sie verstanden nicht, was er lehrte, sie verstanden nicht, als er sich hingab in den Tod, dass er sich kreuzigen ließ, verstanden sie nicht. Und sie verstanden auch nicht, dass er von den Toten auferstand. Sie verstanden das alles nicht. Obwohl es alles von Gott verheißen, obwohl es im Alten Testament in den Schriften so klar verkündigt worden ist. Und nachdem Jesus auferstanden war, haben sie die haben das nicht erkannt, haben nicht das begriffen und Jesus hat die getadelt. Jesus hat gesagt, warum glaubt ihr nicht, was geschrieben steht? Und dann erklärte ihnen das Alte Testament. Und oder ich will es andersrum sagen, das war der Grund, als ich vor vielen Jahren, gefühlt schon viele Jahre, den Dienst in dieser Gemeinde antrat, mit diesem Anliegen, die Schrift so auszulegen, so aufzuzeigen, dass Jesus die Erfüllung der Schrift und vor allem des Alten Testaments ist. Wir haben eine lange Zeit im Haggai uns bewegt, im Alten Testament. Ich habe 5 Jahre jetzt die 5 Bücher Mose ausgelegt, um das zu zeigen. Jesus ist das Zentrum der Schrift und der Glaube an die Schrift und eben an Christus von der Schrift. Das ist das, was uns rettenden Glauben. Nun ist es so, dass mittlerweile unsere Gemeinde sich auch verändert hat und es kamen auch viele neue dazu, die nicht von Anfang an dabei waren und die hören mich immer nur davon reden, ja, Jesus ist nach den Schriften, er ist der Schlüssel vom Alten Testament und vielleicht, ich gucke jetzt niemanden an, sagt der eine oder andere, ja, wann erklärst du uns mal das Alte Testament? Ich dachte, ich habe schon getan, aber wohl nicht genug. Und von daher habe ich mir vorgenommen, wenn die Predigtreihe über das Markus-Evangelium fertig ist, das ist ja nicht mehr lange, bevor ich das nächste Buch anfange, mache ich so eine Miniserie. Ich gehe mit euch in die Propheten, in Mose, ich gehe mit euch in die Propheten und dann nochmal in die Weisheitsliteratur Psalmen und mache so eine kleine Reihe Jesus aus dem Alten Testament. Und ich versuche, die Texte zu nehmen, die ich nicht normalerweise sonst nehmen würde, so ein paar andere Texte, um euch zu zeigen, dass es wirklich, wirklich so ist, dass altes Evangelium im Alten Testament schon verheißen war. Wir leben auch in einer Adventszeit. Wir leben ebenfalls in einer Erwartung, aber wir erwarten nicht das Kommen Jesu als Baby, wir erwarten nicht sein Leiden, nicht sein Sterben und auch nicht seine Auferstehung. Das hat sich in vollkommener Weise nach der Schrift schon erfüllt. Das ist schon alles geschehen. Wir leben aber in einer Erwartung seines zweiten Kommens, aber ebenfalls nach der Schrift. So wie es verheißen war, so wie er es verheißen hat, so leben wir. Es gibt eine Stelle, die unsere Erwartung, unsere Adventszeit herrlich zusammenfasst. Und ich bitte euch mit mir, das 2. Petrusbrief aufzuschlagen, Kapitel 3, Vers 13. Finde ich eine gute Zusammenfassung unserer Adventszeit. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 13. Dort schreibt Petrus, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist unser Advent. Liebe Geschwister, merkt euch, das ist wichtig, sonst unterstreicht es. Lernt es auswendig und im Laufe der Predigt werde ich euch das auch lernen, warum das für uns wichtig ist. Unsere Erwartung, wir leben auch in einem Advent, aber nicht auf die Erlösung dieser Welt. Das ist nicht unsere Erwartung. Wir erwarten einen neuen Himmel, eine neue Gerechtigkeit, neue Himmel und neue Erde, in der die Gerechtigkeit wohnt. Das ist unsere Erwartung. Wir erwarten nicht eine Erde oder dass in dieser Welt es besser wird. Wir erwarten nicht, dass diese Welt gerechter wird, auch wenn so viele es wünschen. Das ist nicht unsere Erwartung. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und wir sagen ebenfalls mit den Propheten und mit den Aposteln und mit der Gemeinde, wann, Herr, wann? Genau das Gleiche. Wir sagen, wann endlich? Bis wann, Herr, bis wann? Und der Herr sagt, wartet noch eine kleine Weile. Es muss noch einiges passieren, aber wartet noch. Es kommt die Zeit. Und dann wird sich ebenfalls die Zeit erfüllen. Und all das, was Jesus verheißen hat in der Schrift, wird sich auch in der gleichen Weise, wird sich das alles auch erfüllen. Ich glaube nicht mehr lange, aber was ist schon der Maßstab, was ich glaube oder nicht, oder? Aber ich glaube wirklich nicht mehr lange. Und aus dem Grund, weil ich näher diesem Zeitpunkt bin als Apostel Paulus und die Gemeinde. Also ich bin 2000 Jahre näher dieser Erfüllung. Von daher bin ich einfach näher dran und das habe ich eine weit größere Erwartung. Jesus kommt wirklich bald. Aber so wie beim ersten Kommen, diejenigen, die die Schrift nicht verstanden und ebenfalls an die Schrift nicht glaubten und somit ihre Rettung oder den Erlöser verwarfen, dem Gericht übergeben worden sind, genauso wird es beim zweiten Mal sein. All diejenigen, die die Schriften nicht verstehen und an sie nicht glauben, werden auch dem Gericht übergeben werden. Wie wichtig ist ein richtiges Verständnis der Bibel? Wie wichtig ist ein richtiges Verständnis der Schrift, um eben gerettet zu werden und dem Gericht Gottes zu entfliehen? Wie wichtig ist es, ein richtiges Verständnis des Ratschlusses Gottes? Was und auf welchem Weg will Gott retten? Es ist wirklich fundamental. Und das führt uns jetzt zurück zu der Markus-Reihe, zu unserer Markus-Predigt-Reihe, Kapitel 16. Heute möchten wir oder will ich mit euch einen Text lesen und die Verse lesen, einen Abschnitt lesen, in dem uns genau das vorgestellt wird. Was ist der rettende Glaube letztendlich? Was ist unsere Erwartung? Was passiert? Inwieweit oder was lehrt die Schrift? Was müssen wir verstehen von der Schrift? Was ist rettender Glaube? Lasst uns gemeinsam Markus Kapitel 16 lesen, die Verse 15 bis 20. Ich habe heute so viel zu sagen und ich weiß, ich habe nicht viel Zeit. Und wenn ich mich verspreche, dann mehr als sonst, dann nur in einer getriebenen Eile in meinem Herzen. Ich hoffe, ich werde trotzdem noch gut so reden, dass ihr alle mich gut verstehen könnt. Markus 16, die Verse 15 bis 20. Und ihr seht in eurer Bibel, das sind die letzten Verse. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen werden aber denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und werden, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und es wird ihnen wohl werden. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgehoben und setzte sich zu Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Ich möchte beten. Jesus, unser Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns dein Wort auslegst. Du bist der wahre Rabbi, du bist der wahre Lehrer und durch deinen Geist vermagst du uns die Schrift zu öffnen, dass unsere Herzen brennen und dass wir die Wahrheit und deines Ratschluss, der Errettung der Menschheit verstehen. Und so bitte ich dich auch für diese Predigt, Herr, dass du dich dazustellst durch deinen Geist, das Wort in Kraft bekleidest, Herr, und Vollmacht und Weisheit und Verstand gibst, nicht in Redeweisheit, sondern in Einfältigkeit, dein Wort zu verkündigen, die Wahrheit zu predigen. Gib Gelingen dazu, Jesus, in deinem Namen. Amen. Liebe Geschwister, wir sind wirklich jetzt in den letzten Versen vom Markus-Evangelium. Letzten Sonntag habe ich gesagt, dass ich mit einer gewissen Wermut mich diesem Ende näher und dass ich vorhabe, das in ganz dünne Scheiben zu schneiden, um dann aus diesem geistlichen Steak einiges noch mitzunehmen und zu genießen. Ich habe mir vorgenommen, diese Verse in 4 Scheiben zu schneiden, also in 4 Abschnitte mit euch diese Verse durchzuarbeiten und sie zu predigen. 4 Portionen. Die erste Portion gucken wir uns heute an, das ist Vers 15. Da werden wir uns anschauen, den eigentlichen Auftrag. Die ganzen Verse 15 bis 20 umschreiben den Auftrag des Auferstandenen. Also nachdem Jesus auferstanden ist, welchen Auftrag gab er seinen Aposteln? Und so werden wir in den ersten Versen uns heute mit dem eigentlichen Auftrag beschäftigen. Was ist der eigentliche Auftrag, den Jesus den Jüngern gegeben hat? Die zweite Scheibe sind Vers 16, das ist dann der nächste Sonntag. Da werden wir uns mit dem Ziel des Auftrags beschäftigen. Und das wird was mit, es geht da um den Glauben, es geht um die Taufe und letztendlich um das Thema der Rettung oder der Verlorenheit. Und da wir nächsten Sonntag eine Taufe haben, versuche ich heute Vers 15 abzuschließen, damit wir passend nächsten Sonntag, auch wenn wir die Taufe hier vor Ort haben, es wird ein besonderer Adventstaufe wird das sein, werden wir dann den Vers 16 uns anschauen und uns auch mit der Thematik der Taufe dann im Missionsbefehl sozusagen beschäftigen. Der nächste Abschnitt ist dann die Verse 17 bis 18 und da geht es um die begleitenden Zeichen des Auftrags. Auch da, welche Rolle spielen Zeichen und Wunder in dem Auftrag, den Jesus gegeben hat. Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Und zuletzt die Verse 19 bis 20, das ist dann wirklich der letzte Abschnitt. Da wird es darum gehen, was ist die Grundlage für den Auftrag. Also in diesen 4 Dingen, der eigentliche Auftrag, das Ziel des Auftrags, die begleitenden Zeichen des Auftrags und die Grundlage des Auftrags. Da sind diese Verse, die wir hier vor uns haben. In diesen Versen geht es um den sogenannten Missionsbefehl nach dem Markus-Evangelium. Auch wenn einige, gerade Missionstheologen, ich habe in den Büchern gewälzt und geschaut, bei ihnen dieser Text da gar nicht auftaucht, ich habe es euch erklärt, weil nicht alle glauben, dass es ein biblischer Text, den wir hier haben. Wir glauben das und dabei belasse ich es auch jetzt an dieser Stelle. Wir haben hier den berühmten Missionsbefehl aus der Perspektive des Markus-Evangeliums. Der Begriff Mission aber selbst ist gar kein biblischer Begriff. Ich weiß nicht, wenn ihr euch so in euren Gedanken mal die Bibel durchgeht oder das, was ihr gelesen habt. Ich vermute, ihr habt an keiner Stelle, zumindest nicht in diesen Übersetzungen, den Begriff Mission gelesen. Denn der Begriff Mission ist eigentlich gar nicht ursprünglich aus der Schrift, sondern ist eine Ableitung aus dem Lateinischen für Sendung. So, das ist dann die Übertragung. Das was als Sendung, die Bibel, wenn die Bibel von Sendung spricht, das ist dann die lateinische Übertragung in unser heutiger Begriff, ist dann Mission. Aber Mission ist uns bekannt, oder? Also der Begriff Mission an sich selbst ist im Munde vieler, vieler Christen. Und ich denke, wir kennen das. Wir reden von Missionsgesellschaften. Und ihr, mit Sicherheit kennt ihr einige Missionsgesellschaften. Wir kennen Missionare, die ausgesandt werden. Wir kennen Menschen, vielleicht auch aus unserer Gemeinde oder sonst, die sagen, ich will mal in die Mission. Und warum? Ich will missionieren. Mit Sicherheit habt ihr von diesen Begriffen oder von diesen Formulierungen, von dieser Ausdrucksweise schon gehört. Und auch wenn das wirklich im Munde so viele ist, Mission, missionieren, in die Mission gehen, doch ist es meinen nicht alle das Gleiche, wenn sie von Mission reden. So, nicht alle verstehen das Gleiche unter Mission. Mission hat in erster Linie etwas mit der Sendung zu tun. Es geht um Sendung. Und wenn wir von Sendung reden, dann reden wir vom Auftrag. Das heißt, jemand bekommt einen Auftrag, jemand wird gesandt. Das ist im weiten Sinne die Mission. Und wir haben hier die Sendung Jesu, die er seinen Aposteln gibt. Dieser Vers oder diese Verse reden von dem Auftrag, den Jesus den Aposteln gibt. So endet das Markus-Evangelium mit einem Auftrag. Das ist ein gutes Ende. Nicht mit Vers 8. Und sie fürchteten und erzählten es niemandem. Das ist kein gutes Ende. So endet das Markus-Evangelium nicht, sondern es endet mit einem Auftrag. So, es endet mit einer Sendung. Es endet eben mit einer Mission. Und wenn ich das so sage, ich denke, es ist gut, eine Mission zu haben, oder? Man muss wissen, was ist meine Mission? Alles Mögliche hat heute eine Mission. Mission Impossible. So, es gibt mögliche, unmögliche Missionen. Jede Bäckerei hat mittlerweile eine Mission. Unsere Mission ist gute Brötchen, glückliche Kunden. Alle haben Missionen. So, es geht um das Ziel. Was will man eigentlich erreichen? Um was geht's eigentlich? Hier finden wir also den Auftrag Jesu, die Sendung Jesu, die er an seine Aposteln gibt, nachdem er auferstanden ist und bevor er in den Himmel aufgefahren ist, also vor der Himmelfahrt. Da gibt es einen Auftrag Jesu. Von daher überschreibe ich diese Predigtreihe mit der Auftrag des Auferstandenen. Es geht um den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gab. Wir haben in den Evangelien, in allen vier Evangelien haben wir so einen Auftrag. Und es ist gut, dass wir sie kennen und vor allem verstehen, damit umzugehen, denn jeder von diesen vier Aufträgen oder die Sendungen, die wir in den Evangelien haben, hat einen etwas anderen Schwerpunkt. Und wenn wir die Schwerpunkte wahrnehmen, dann das hat immer was mit der Botschaft des eines Evangeliums zu tun. So ist zum Beispiel in Matthäus 28, das ist wohl der berühmteste Missionsbefehl, oder? Matthäus 28, Verse 16 bis 20. Ich denke, das ist, was bei den meisten bekannt ist. Jesus sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel auf Erden. Darum geht hin und macht Jünger. Ja? Und indem ihr tauft, lehrt, was ich euch befohlen habe, denn mir ist gegeben, und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. So frei. So, das ist der berühmte Missionsbefehl aus dem Matthäus-Evangelium. Der Schwerpunkt da ist, Jünger machen. Das ganze Matthäus-Evangelium ist so aufgebaut. Man könnte diesen Auftrag so beschreiben. Wie macht man Jünger? Da ist der Auftrag, es Jünger zu machen. Das ist der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt beim Markus-Evangelium, um jetzt in der Reihe zu bleiben, ist nicht so sehr Jünger machen. Der Schwerpunkt geht hin und predigt das Evangelium, die ganzen Schöpfung. Das ist der Schwerpunkt im Markus-Evangelium. Die Sendung, der Auftrag ist, geht hin und predigt. Wobei bei Lukas wir wiederum einen anderen Schwerpunkt haben. Da heißt es, ihr werdet meine Zeugen sein. Das finden wir am Ende vom Lukas-Evangelium, Kapitel 24 und dann Apostelgeschichte 1, Vers 8, weil Lukas beide diese Briefe geschrieben hat und wir sie sogar gut daran wären, wenn wir das als auch eins betrachten würden. Da geht es, ihr sollt meine Zeugen sein. Nein, ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht nur sollt, ihr werdet meine Zeugen sein. Anfang von Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Das ist der Missionsbefehl im Lukas-Evangelium und es gibt sogar eins im Johannes-Evangelium. Das ist Johannes Kapitel 20, Vers 21, glaube ich, das heißt, da heißt es, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da taucht zum ersten Mal eigentlich dieses Wort eigentlich senden überhaupt auf. Da taucht sozusagen das Wort, das wir heute mit Mission übersetzen, das ist erst im Johannesevangelium. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. So, wir haben vier verschiedene Aspekte des Missionsbefehls in den vier Evangelien. Und das Erste, was ich euch sagen möchte und vor Augen malen möchte, ist, dass dieser Auftrag an wen geht? In allen vier Evangelien. Wer wird gesandt? Erstmal die Aposteln. Da geht es um die Aposteln, denen Jesus diesen Missionsbefehl oder diese Sendung, diesen Auftrag gibt. In Matthäus 28 heißt es, und er bestellte sie, nämlich die Zwölf, an den Berg. Und bevor er in den Himmel gab, sprach er zu ihnen, geht hin. Warst du am Berg, als er das sprach? Ich glaube eher nicht. So, er sagte das zu seinen Jüngern. Das Gleiche findet ihr im Lukas-Evangelium. Dann heißt es, und von all diesen Dingen sollt ihr meine Zeugen sein. Um diesen Sendungsbefehl auszuführen, muss man was sein? Ein Zeuge. Und um ein Zeuge zu sein, muss man erst was dabei gewesen sein, gesehen zu haben. Das war die Voraussetzung für die Apostel. Alle, die von Anfang an, von der Taufe Jesu mit ihm unterwegs waren und diese Dinge gesehen haben, sie sollen davon Zeugnis geben. Also nur die konnten dieses Zeugnis geben, die mit Jesus auch wirklich unterwegs waren. So dieser Auftrag, ihr sollt meine Zeugen sein, gilt in erster Linie wem? Den Aposteln. Das Gleiche findet ihr im Johannesevangelium. Und er trat mitten zu ihnen, als sie zu Tisch lagen, und sagt, fürchtet euch nicht, wie der Vater mich sandte, so sende ich euch. Ich vermute, ihr lagt da auch nicht da. Ja? Und so ähnlich ist, nicht nur ähnlich, und das Gleiche, so verhält sich auch mit Markus Evangelium, Kapitel 16. Und er sprach zu ihnen, zu wem? Wenn wir die Verse vorher lesen, Vers 14, nachher aber offenbart er sich den Elfen selbst, schalt ihre und er sprach über ihren Unglauben und er sprach zu ihnen, zu wem? Zu den Elf. So, wenn wir vom Missionsbefehl, von der Sendung, von dem Auftrag reden, dann müssen wir erstmal verstehen, das gilt erstmal den Aposteln. Sind wir aus dem Schneider? Gilt uns nicht, gilt nur den Aposteln. Ja, sehr gut. So einfach ist es nicht, auch wenn es durch die Christenhand hindurch oft so gelehrt wurde, dass der Missionsauftrag vollendet ist und dass die Gemeinde keinen Missionsauftrag hat. So, es wurde den Aposteln gesagt, also gilt es uns nicht. Nein, so einfach können wir uns nicht machen. Und so einfach können wir uns dann nicht diesem Auftrag entziehen. So funktioniert das nicht. Nur als Beispiel, in Matthäus 28, Vers 20 verheißt Jesus was? Er sagt, und ich bin bei euch alle Tage, wie lang? Bis ans Ende der Zeiten. Wie lang gilt der Missionsbefehl? Wenn Jesus ihnen sagt, und ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit, also bis zur Vollendung der Zeitalter, das heißt bis zu seiner Wiederkunft. Welcher von den Aposteln lebt so lange? Diese Verheißung also, merken wir, geht über die Apostel hinaus. Sie ist nicht nur für die Apostel gegeben, dieser Zuspruch, ich bin bei euch, sondern die ist gegeben bis ans Ende der Zeit. Das heißt, dieser Auftrag, geht hin und macht Jünger, wird so lange gehen, bis Jesus wiederkommt. In seiner Endzeitlehre, Matthäus 24, Vers 14 oder Markus 13, sagt Jesus, was muss passieren, bevor er kommt? Das Evangelium wird gepredigt allen Nationen und dann wird das Ende kommen. Als die Maria Jesu Füße wäscht, wir haben uns angeschaut, sagt Jesus was? Ihr Name wird überall dort gepredigt werden, wo das Evangelium gepredigt wird, bis zum Ende der Zeitalter. Das heißt, Jesus sprach davon, dass die Verkündigung des Evangeliums, das Zeugnis des Evangeliums, dass der Missionsauftrag bis zu seiner Wiederkunft gehen wird. Und die Verheißung, dabei zu sein, bei denen zu sein, die diesen Auftrag wahrnehmen, ist da. Das heißt, es geht über die Apostel hinaus. Aber wir müssen hier an dieser Stelle differenzieren. Und das ist oft, was nicht gemacht wird. Wir haben nicht den gleichen Auftrag, den die Apostel haben. Aber wir haben einen Auftrag. Ja, Apostel haben einen Auftrag bekommen. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 20. Schlagt mit mir das kurz auf. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 20. Paulus, einer der Apostel, spricht über den Auftrag und sagt, was ist der Auftrag der Apostel gewesen? Epheser 2, Vers 20 heißt es: Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Die Apostel haben eine Sendung und einen Auftrag, eine Grundlage zu legen. Die Grundlage der Gemeinde, indem sie hingingen und das taten, wozu sie Jesus berufen hat. Jünger zu machen, indem sie Zeugen waren, indem sie das getan haben, wozu er sie gesandt hat, indem sie gepredigt haben, das Evangelium. Sie taten es, sie legten eine Grundlage. Und auf dieser Grundlage sollten nun all die, die dann kommen, danach folgen, aufbauen. Und das ist das Erste, wo wir unterscheiden müssen. Wir legen nicht die Grundlage. Das ist der Auftrag der Apostel gegeben, und die wurden zu diesem Auftrag ausgesandt. Ihr erinnert euch, 1. Korinther Kapitel 3, wo Paulus davon spricht: Mir als weisen Baumeister wurde es gegeben, durch Gnade die Grundlage zu legen. An jeder sehe er aber zu, wie er darauf baut. Und er sprach da von Barnabas. So, das heißt, einer, der dann folgt, unmittelbar sogar schon zu seinen Zeiten lebte. Er hatte nicht die gleiche Aufgabe wie Paulus, denn diese Aufgabe hatten nur die Apostel. Sie legten das Fundament der Gemeinde, sie legten das Fundament des Reiches Gottes, sie legten die Lehre über die Rettung der Menschheit. Und wir haben keinen Auftrag, diese Grundlage zu legen. Wir haben keinen Auftrag, sie neu zu erfinden. Wir haben einen Auftrag, darauf zu bauen, in der Lehre der Apostel zu bleiben und auf dieses Fundament, das gelegt worden ist, darauf aufzubauen. Diese Differenzierung müssen wir unbedingt machen. Warum sage ich das? Weil in der heutigen Zeit, und wir leben in der Endzeit, und die Schrift sagt, dass viele Verführungen, Versuchungen, Verwirrung stattfinden wird, eine große Verwirrung über den Begriff Mission existiert. Das Verständnis, was Mission ist, ist wirklich stark angegriffen. Und ich rede jetzt nicht so von den Großkirchen. Die haben ihren Beitrag dazu geleistet. Ich rede von der sogenannten evangelikalen Gemeindelandschaft. Der Begriff evangelikal stand lange Zeit für bibeltreu. Es stand gerade für eine Bewegung, die sich genau im Gegensatz der Großkirchen sich gestellt hat und sozusagen die Glaubwürdigkeit und die Bibel hochzuhalten. Aber die Angriffe auf den Glauben und auf das Verständnis von dem Sendungsauftrag Jesu, der Apostel und der Gemeinde in dieser Welt, wird gerade vehement und am meisten von den evangelikalen Welt angegriffen. Ich gebe euch nur zwei Gedanken dazu. Ich will da jetzt nicht zu tief da rumbohren, aber diese Bewegung beginnt oder diese Bewegung interpretiert und erfindet den Missionsauftrag neu. Sie definiert den Missionsauftrag neu. Sie sagt nämlich in dieser Bewegung, die sehr gelehrt, sehr wissenschaftlich daherkommt und so und in gewisser Weise auch biblisch daherkommt, sie definiert den Auftrag der Gemeinde und der Mission für diese Welt komplett anders. Nämlich, es ist kein Auftrag, geht hin, seid meine Zeugen, macht Jünger, indem ihr predigt das Evangelium, sondern es ist der Auftrag des sozialen Evangeliums. Gab es eine Zeit lang sozusagen das Wohlstandsevangelium, so ist sie gerade und es breitet sich wirklich massiv aus, ist das Verständnis, dass der Auftrag der Gemeinde und der Auftrag der Apostel niemals der war, das Evangelium zu predigen, sondern sich sozial zu engagieren. Der Missionsauftrag wird neu definiert, wird neu bestimmt, wird neu gelehrt und ganz viele Ausbildungsstätten, ganz viele Bibelschulen haben sich das auf ihre Fahnen geschrieben, wirklich. Ich habe mein Theologiestudium an der Missionshochschule gemacht und ich bin all diesem Gedanken permanent dort begegnet. Und da werden die Pastoren ausgebildet, da werden die Jugendleiter ausgebildet, da werden die Theologen ausgebildet, die wiederum in die Mission, in die Gemeinden, in die Kirchen gehen und dieses Gedankengut verbreiten. Diese Bewegung nennt sich bewusst eine Bewegung der Mitte. Sie wollen sozusagen die konservative, bibeltreue Ausrichtung mit dem liberalen Gedankengut zu vermischen. Und sie sagen, das ist der dritte Weg. Nennen sie bewusst so. Eine Alternative schaffen. Einen neuen Weg schaffen. Und es geht um was? Es geht, dass die Gemeinde einen Sendungsauftrag hat, ja, aber in diese Welt, und zwar um Folgendes, um diese Welt sozial zu verbessern. Man geht sogar so weit, dass man sich bewusst von den Begriffen Mission abwendet. Der Begriff Mission taucht da nicht mehr auf, es heißt dann missional. Und ich möchte euch bitten, an dieser Stelle das wirklich zu merken, denn ich bin mir sicher, im Laufe der Zeit werdet ihr öfters davon hören, wenn ihr nicht schon davon gehört habt. Wenn nicht, es heißt nicht, dass es nicht da ist. Es ist wirklich, dieses Gedanken breitet sich wirklich massiv aus. Man redet von missional. Das heißt, man sagt bewusst, man gibt jetzt der Mission einen anderen Namen, weil man sagt, man steht nicht mehr hinter dem, was eigentlich Mission ist, sondern man sagt, Mission muss was anderes sein. Also nennen wir es sogar anders. Wir nennen das missional. Und was ist missional? Missional ist in dem Sinne, das Ziel ist nicht Rettung der Menschen aus dieser Welt. Das Ziel ist, diese Welt zu retten. Das ist missional. Das Ziel ist nicht, den Menschen aus dieser Welt zu retten, weil diese Welt gerichtet ist, dem Gericht Gottes übergeben ist. Das Ziel ist, diese Welt zu retten, damit der Mensch in dieser Welt gut leben kann. Und man sagt, das ist der eigentliche Auftrag. Man spricht dann von der Mission Dei, das heißt die Mission Gottes. Gott will diese Welt verändern. Ja, will er. Nur anders, wie es dann behauptet wird. Also spricht man, wie wird diese Welt verändert? Also nicht durch die Rettung des Menschen, sondern durch einen positiven Einfluss in dieser Welt. Durch einen positiven Einfluss. Man spricht, Bücher werden geschrieben, ich musste viel als Pflichtlektüre lesen, heißt die Welt verändern, was ja eigentlich gut klingt, oder? Die Welt verändern. Und wie verändert man die Welt? Indem man sich sozial engagiert. Indem man sich gerecht verhält. Man macht die Welt sozialer, man macht die Welt gerechter und dadurch macht man die Welt besser. Das ist missional. Ein missionales Verständnis der evangelikalen Welt. Man macht diese Welt besser. Also, wie macht man das? Man muss die Welt transformieren. Transformer kennen manche? Die anderen, die es nicht kennen, ist egal. Dann habt ihr diesen Schrott nicht angeschaut. So, transformieren aus etwas, was so ein Schrottauto ist, wird dann ein Mega-Roboter. Ja, aus einem Käfer wird eine Maschine, die Bösen bekämpft. Das transformiert sich. Und das ist der ganze Gedankengut. Man spricht von Transformation. Diese böse, kaputte Welt wird dann zum Guten umgewandelt und dann sogar zum Sieg. Das Reich Gottes wird in dieser Welt, jetzt in dieser Welt aufgerichtet. Das Reich Gottes ist ja mitten unter uns. Also Waffen zu Pflugscharen. Löwen, die nicht mehr fressen und Schlangen, die nicht mehr beißen. Das muss alles in dieser Welt jetzt passieren. Und da spricht man davon. Also, man transformiert diese Welt. Man muss sie verwandeln. Wie macht man das? Man muss sich in diese Gesellschaft, in diese Kultur, man muss sich in sie Inkarnation, ich habe schon in der Bibelstunde, man muss ein Teil davon werden. Man sagt, guckt mal, Jesus kam doch in diese Welt, er nahm die Knechtsgestalt der Menschen an, wurde wie ihr, nahm ihre in ihre Zeit, in ihre Kultur, in ihr Leben. So müssen wir es auch machen. Wir müssen uns inkarnieren in diese Welt. Wir müssen sein wie diese Welt. Wir müssen ihre Kultur leben. Wir müssen ihre Religionen leben. Wir müssen ihr Verständnis übernehmen. Wir müssen ihre Moral annehmen. Wir müssen uns in sie hinein transformieren und dann von innen zum Guten umwandeln. Das ist die ganze Theologie, missional. Und darum, was muss man tun? Was ist die Aufgabe der Gemeinde? Ab in die Politik, ab in die ganzen sozialen Strukturen, in die Vereine, überall engagieren, politisch, wirtschaftlich, sozial. Je mehr Christen sich in diesen Dingen aufgehen, da hinein sich transformieren und inkanonieren, umso mehr wird die Welt besser und besser und besser. Und am Ende, bevor Jesus wiederkommt, wird es eine glorreiche, herrliche Welt sein. Das ist das Verständnis vieler, vieler Evangelikaler heute. Und ich bin mir sicher, ihr kennt sogar ein paar Namen, wenn ich sie nennen würde, würdet ihr überrascht sein, dass sie sich mittlerweile zu dieser theologischen Strömung stellen. Aber das ist das Verständnis, das heute viel verbreitet wird. Auch viele Bibelschulen, die nehmen den Begriff Bibel aus ihren Namen weg und dann kommt überall der Begriff Kultur hinein. Überall ist Kultur, Kultur, Kultur. Das ist das Entscheidende. Daher denke ich, ist es wichtig, dass wir verstehen, was ist der Missionsbefehl, was ist der Auftrag, um was geht es eigentlich, was ist eigentlich Mission? Wenn wir uns unseren Text Markus anschauen, was steht da eigentlich? Was bedeutet, geht hin in die ganze Welt? Bedeutet, dass wir uns in der Welt auflösen, die Welt besser machen? Was bedeutet, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung? Was ist die Bedeutung davon? Wir müssen uns klarer werden, was bedeutet, welche Rolle spielt Glaube, Taufe bei Rettung oder Verdammnis? Wir brauchen ein klares Verständnis dafür, denn das hat was mit unserer Sendung zu tun. Was ist unser Glaubensverständnis? Was ist unser Taufverständnis? Das hat was mit Rettung zu tun. Wir müssen darüber klar werden, welche Rolle spielen Zeichen und Wunder in diesem ganzen Missionsauftrag. Denn genau darum geht es in dieser Transformation. Durch Zeichen, Wunder, eine Erlebnistheologie. Nur das, was ich erlebe, spüre, das ist echt. Alles andere ist nicht echt. Und wir müssen darüber klar werden, was ist eigentlich die Grundlage für Mission? Wer steht dahinter? Warum gelingt Mission? Und das hat was mit dem Sitzen zu Rechten Gottes. So, über diese Dinge müssen wir nachdenken. Lasst mich heute mit euch diesen Vers 15 anschauen, damit wir, wie gesagt, nächstes Mal uns mit der Taufe uns beschäftigen können. Markus 16, Vers 15, ich lese euch das nochmal vor. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist Vers 15 und hier geht es um den eigentlichen Auftrag. Was ist der eigentliche Auftrag? Wenn man diese Verse oberflächlich liest, ich sage jetzt bewusst oberflächlich, dann liest man, und er sprach zu ihnen, geht hin und predigt in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Dann können wir meinen, was ist der Auftrag? Und viele, bewusst oder unbewusst, und es ist ganz stark in Missionsverständnis, Mission ist gehen, oder? Ihr müsst gehen. Oh, wie oft habe ich das schon gehört? Du musst gehen. Mein Freund kam zu mir. Willi, pack deine Sachen. Du musst gehen. Hast du Matthäus 28 nicht gelesen? Da steht, geht hin. Was machst du hier noch? Also gehen, gehen, gehen. Und bei vielen ist es so, Mission bedeutet gehen. Und gehen bedeutet immer ans andere Ende der Welt. Das ist Mission. Mission beginnt immer woanders. Und zwar am Ende der Welt. Also ab nach für uns Afrika oder Philippinen oder Brasilien, denn das ist für uns Ende der Welt, aus welchen Gründen auch immer. Aber das ist anscheinend so. Also muss ich dahin gehen. Liebe Geschwister, der Auftrag ist nicht gehen. Auch wenn man es im Deutschen das so lesen könnte, geht hin, klingt wie so ein Auftrag, oder? Ich will jetzt nicht oberlehrerhaft klingen, aber da hilft es, ein bisschen griechische Kenntnisse zu haben und ein bisschen in die griechische Grammatik hineinzuschauen. In diesem Vers gibt es nur ein Imperativ, das heißt nur ein Auftrag, was man tun soll. Und das heißt Predigt. Das Einzige, was in diesem Vers in einem Imperativ, also in einer Befehlsform gesagt wird, heißt Predigt. Und zwar das Evangelium Gottes. Das ist der eigentliche Auftrag der Apostel gewesen und das ist auch der eigentliche Auftrag der Gemeinde. Predigt das Evangelium. Nicht geht hin, das ist nicht Hauptverb. Das ist nicht das, was wir tun sollen als erstes. Das ist nicht der Befehl. Der Befehl ist, predigt das Evangelium. Der Auftrag, geht hin, ist ein Partizip. Lasst euch nicht verwirren. Die Deutschlehrer unter euch wissen Bescheid. Ich erkläre es nur ganz kurz. Ein Partizip ist etwas, es beschreibt, es gibt verschiedene Modis auch da, aber es beschreibt, wie man etwas tun soll. Man könnte diesen Satz so übersetzen. Gehend in die ganze Welt, predigt das Evangelium. Das wäre eine lineare Übersetzung. Das heißt, der Auftrag ist, predigt das Evangelium. Wie sollte man es tun? Indem man in diese ganze Welt geht. Oder andersrum, gehend, also in diese Welt gehend, tut was? Predigt das Evangelium. Könnt ihr mir soweit folgen? Es ist nicht unwichtig, weil der Auftrag ist nicht geht, der Auftrag ist predigt. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Und in der Bewegung des Gehens in die Welt ist das etwas, was geschehen soll, nämlich die Predigt. Das steht im Fokus. Nur nebenbei Matthäus Evangelium genauso. Von der Grammatik, von der Griechischen heißt es, macht Jünger, indem ihr geht, tauft, lehrt. Der Auftrag ist nicht gehen, taufen, lehren. Der Auftrag ist, macht Jünger. Ja, aber wie sollen wir es machen? Indem ihr hingeht, tauft und lehrt. Das hat was, wie macht man Jünger? Da kommen drei Partizipien. Ist das zu deutsch, Grammatik? Ich will euch damit sagen, es ist wichtig, dass wir das verstehen, denn dann, wenn wir das nicht begreifen, wenn wir die Schrift nicht verstehen, haben wir eine Schieflage. Und wie viele denken, Mission ist, ah ja, ich verlasse mein Zuhause und gehe irgendwo hin. Und dann geht man nach Russland, arbeitet dort, ja, was machst du, ich bin Missionar. Ja, warum? Ja, ich bin von Deutschland nach Russland gegangen. Ah, okay, das ist Mission. Ja, das ist nicht Mission. Mission ist Predigt, verkündigt, proklamiert das Evangelium. Das ist Mission in erster Linie. Das ist der eigentliche Auftrag, der uns hier gegeben ist. Warum ist das so wichtig? Ich habe diesen ersten Punkt, den eigentlichen Auftrag, überschrieben. Mission hat die Priorität der Predigt des Evangeliums. Die Priorität in dem Missionsbefehl ist die Predigt. Das steht an erster Linie. Das ist die Priorität. Darum geht es. Dafür hat Jesus die Jünger ausgebildet. Die Predigt, die Proklamation, das Zeuge sein. Ihr sollt meine Zeugen sein. Das ist die Aufgabe. Nicht in erster Linie gehen. Darum geht es in Mission nicht in erster Linie. Ich erkläre es gleich, was es damit auf sich hat. Warum ist das so wichtig? Liebe Geschwister, jetzt bitte. Ihr wisst das, aber ich will es betonen, um zu sagen, wie wichtig das ist. Später, für nächsten Sonntag, ist das fundamental. Warum? Weil nur auf diesem Weg Menschen gerettet werden. Wenn sie das Evangelium hören und an dieses Evangelium, wenn sie es hören, glauben, dann werden sie gerettet werden. Ohne das Evangelium, ohne die Predigt des Evangeliums, ohne das Hören des Evangeliums gibt es keine Rettung. Und wisst ihr was? Diese Bewegung, von der ich sprach, die sich missional nennt, leugnet eine Hölle. Die sagen, es gibt keine Verdammnis. Gott hat überall seine Menschen, die er rettet. Unser Weg des Christentums ist einer, aber es gibt halt noch andere. Hauptsache, sie leben gerecht. Hauptsache, sie sind gläubig. Es gibt viele Wege zur Rettung. Das ist ganz stark in diesem Missionsverständnis. Es gibt verschiedene Wege, wie Menschen gerettet werden. Ja, was ist mit den Menschen, die das Evangelium nicht gehört haben? Ja, Gott wird sie auf einem anderen Weg retten. Und das nennt sich alles evangelikal, biblisch. Wir reden jetzt nicht von der evangelischen liberalen Theologie, die den Sühnetod Jesu leugnet. Wir reden von denen, die behaupten, ja, wir haben einen Missionsauftrag. Die behaupten, das steht in der Bibel. Menschen werden nur gerettet aus Glauben. Wichtig, auf keinem anderen Weg wird das Heil Menschen zugetragen oder die Menschen können die Rettung auf keinem anderen Weg in Anspruch nehmen, wenn sie nicht gläubig werden. Das ist fundamental. Durch Glauben an das Evangelium wird ein Mensch gerettet werden. Darum müssen wir predigen. Und damit die Menschen es hören, was müssen wir es tun? Gehen. Wenn ich da sitze und das glaube und um mich herum niemand das weiß und ich nicht hingehe und es ihnen sage, was passiert mit den Menschen? Sie sterben. Das heißt, gehen ist letztendlich nur Mittel zum Zweck, das ist nicht Mission. Mission ist, ihnen das zu geben, was ihnen ewiges Leben, ewige Rettung bringt. Und das ist, der Imperativ heißt, geht hin, der Befehl ist, die Sendung ist, geht hin und predigt das Evangelium. Ich möchte euch das kurz beweisen, ein, zwei Stellen euch erinnern. Im Johannesevangelium, ich habe vorhin gesagt, haben wir einen Sendungsauftrag. Kapitel 20, 21 heißt, sagt Jesus, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Okay? So, jetzt wird das so viel hineingelegt. Ah, guck mal, wie wurde Jesus gesandt? Jesus wurde in die Welt gesandt und was hat er getan? Wasser zu Wein, diesmal sage ich es richtig, letztes Mal habe ich es falsch gesagt. Da haben sich Brüder lustig gemacht. Aber könnte Jesus übrigens auch aus Wein Wasser machen, könnte er auch machen. Also aus Wasser Wein machen, also Leute was zu trinken bringen, Brote vermehren, heilen, Dämonen austreiben. So wie der Jesus, so wie ich, so ihr auch. Wie der Vater mich gesandt hat, so ihr auch. Ist das Mission? Haben wir die Vollmacht? Können wir Zeichen, Wunder tun? Deswegen müssen wir uns über Zeichen, Wunder darüber unterhalten, was diese Stelle zeigt. Ich will euch sagen, es gibt sehr wenig Schnittmenge, wo wir sagen, so wie der Vater mich gesandt hat, sagt Jesus, so ich euch. Inwieweit? Wir müssen uns fragen, wie wurde Jesus gesandt, zu was, wo auch wir so gesandt sind? Wurden wir gesandt, um für diese Welt zu sterben? Und diese Welt zu erlösen durch unser Tod? Also wir können nicht sagen einfach, so wie Jesus, so wie auch. Das funktioniert nicht. Denn viele Dinge passen dann nicht. Inwieweit wie Jesus, das ist die Frage. Geht mit mir ins Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 34. Markus, ist das Tempo noch okay? Ja. Markus 1, ich nehme euch ab Vers 32 mit hinein. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten, Leidenden und er trieb viele Dämonen aus und ließ Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Ja, haben wir uns vor 5 Jahren bestimmt mal angeschaut. So, das ist, was Jesus getan hat. Glaubt ihr, die Jünger haben da mitgemacht? Nein, die saßen da und haben nun geglotzt, was Jesus alles so tun kann. Dann wird es spät, Jesus ist müde, die geht schlafen. Vers 35, am frühen Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach und sie fanden ihn und sagen zu ihm, alle suchen dich. Und die Leute aus der missionalen Bewegung würden sagen, ab zurück und weiter heilen. Menschen helfen, gesund machen. Das ist ja der Auftrag, verändert die Welt. Und was macht Jesus? Vers 38. Und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswohin in die benachbarten Marktflächen gehen. Lasst uns was? Gehen. Wohin? An einen anderen Ort. Ja, warum? Da ist doch gerade so eine Gelegenheit, oder? Alle kommen, wollen Heilung, alle kommen, wollen Dämonen ausgetrieben bekommen, alle wollen gute Dinge, soziale Dinge erleben. Jesus, mach das doch, dein Auftrag. Darum bist du doch in die Welt hinausgekommen. Und Jesus sagt jetzt, nein, darum bin ich nicht in die Welt gekommen. Schaut mal Vers 38 nochmal. Lasst uns anderswohin in die benachbarten Marktflächen gehen, damit ich auch dort, was? Predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Dazu bin ich gesandt worden. Dazu bin ich in diese Welt gekommen. Um was zu tun? An allen und in allen Orten zu predigen. Jesus definiert seinen Auftrag, Vers 39, und er ging und predigte in den Synagogen in ganz Galiläa und trieb Dämonen aus. Das sein Auftrag ist, zu predigen, die Zeichen, Wunder tat er nur, um zu bestätigen, dass er der wahrhaftige Sohn Gottes ist. Er kam nie, um allen Menschen gesund zu machen, er kam nie, um diese Welt zu verändern, um allen Brot und alle soziale Ungerechtigkeit wegzunehmen und alle Krankheiten wegzunehmen. Dazu kam er nicht in diese Welt. Er kam, um das Evangelium zu predigen. Das ist seine Berufung. Kapitel 3, Vers 13, Markus Evangelium. Jesus beruft die Apostel und schaut mal, was da steht. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen. Was ist die Berufung der Apostel von Anfang an gewesen? Warum hat er sich zu sich selbst gebracht? Wozu hat er sie erwählt? Damit sie hingehen und predigen. So wie der Vater mich gesandt hat, um was zu tun? Um zu predigen. So sende ich auch sie aus, um was zu tun? Um zu predigen. Das ist der Auftrag. Jesus hat sie von Anfang an für diesen einen Auftrag auserwählt, berufen, ausgebildet, damit sie das tun. Was? Predigen. Der Schwerpunkt ist nicht im Gehen, der Schwerpunkt auch nicht mal in Zeichen, Wunder. Der Schwerpunkt ist, die Priorität ist, verkündigt das Evangelium, proklamiert es. Seid Herolde des Evangeliums. Warum nochmal? Weil nur durch die Predigt Menschen gerettet werden. Gerade in dieser Postmoderne, und das ist diese Bewegung, missionale Bewegung ist eine Nachpostmoderne sogar. Das heißt, eine schnelllebige Welt. Wer hört heute gern noch eine Predigt, die länger wie 1,5 Minuten geht? Wir sprachen neulich darüber, richtig? Warum gibt es Facebook und was gibt es da nicht alles? Einiges. Schaut euch an, wie Dinge kommuniziert werden. Es ist eine Schnelllebigkeit. Zack, 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 eine Info da, zack. Wer hört gerne heute eine Predigt? Eine Stunde. Letztes Mal sogar plus 16 Minuten, Katastrophe. Wer hört das zu heute? Ihr seid Ausnahme. Jetzt seid ihr wirklich gezwungen, oder? Ich gehe vom Besseren aus. Ihr seid hungrig nach geistiger Speise. Das macht man heute nicht. Heute, wenn man von der Wissenschaftlichkeit, von der Gesellschaft, von der Kultur, all diese Themen. Wer heute kulturgemäß predigt, er hat auf dieser Kanzel nichts verloren. Abgesehen davon spricht man heute nicht eine Predigt, sondern man hält einen Dialog. Man stellt so ein paar Gedanken in den Raum und du kannst deine sagen und dann führen wir einen Dialog und vielleicht bekommen wir ein paar gute Ergebnisse, aber niemals eine feste Wahrheit. Niemand als Standpunkt, keine Pfeiler, keine Standpunkte, keine absoluten Dinge, das ist heute unpopulär. Wer predigt heute? Das ist nicht der Zeitgeist. Und ich verstehe rein von der Weisheit der Menschen, verstehe ich, dass Menschen heute anders Dinge hören. Ich verstehe, dass Menschen heute anders Dinge sehen, Informationen aufsammeln, Informationen verarbeiten. Ich verstehe, nach dem Zeitgeist dieser Welt und Weisheit dieser Welt ist es anders. Aber weißt du was? Gott hat beschlossen, in seiner Weisheit, diese Weisheit zunichte zu machen und nur durch die Torheit der Predigt Menschen zu retten. Ihr wisst, wo das steht? 1. Korintherbrief, gehen wir mit mir kurz rein. Darf ich so frech sein? Es gibt so ein großes Engagement, heute die Welt zu retten, in ihrer Zeitkultur. Und man geht so sehr auf die Art und Weise, wie heute Menschen ticken und denkt, oh, vielleicht erreichen wir heute. Und man investiert so viel Geld und Energie und dann wundert man sich, warum dabei nicht so viel rumkommt. Und wisst ihr warum? Weil das nicht die Methode ist, die Gott gebraucht, um Menschen zu retten. Ich lese euch vor, erstmal Vers 17. Paulus sagt, auf den ersten Teil werde ich morgen aufgehen, auf den zweiten Teil jetzt. Paulus sagt, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen. Ich will sagen, das ist nicht meine Priorität. Wisst ihr warum? Denn das ist ein Partizip. Das ist nicht geht und tauft, das ist kein Befehl. Der Befehl ist nicht taufen, das ist wie man Jünger macht. Der Befehl ist, geht hin, macht Jünger. Der Befehl ist, geht hin und predigt. Und dann heißt es, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Das ist mein Befehl, das ist Sendung. Er hat mich gesandt. Das ist Mission. Mission ist Evangelium. Mission ist nicht Taufe. In erster Linie nicht. Lass mich morgen mehr dazu sagen. Nicht, dass die zwei Täuflinge sich abmelden jetzt hier, ja? Oder ich weiß nicht. Wir erklären es, was das bedeutet. Und jetzt schaut mal Vers 21. Ich lese Vers 20 mit. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte. Das heißt, die Welt erkennt durch ihre Weisheit, das heißt, wie sie Dinge wahrnehmen, verstehen, kommunizieren, all das. Sie können nicht auf die Art und Weise Gott wahrnehmen. Gott hat gesagt, so wird er an mich nicht zum Glauben kommen. Wenn wir nur die richtige Musik spielen, wenn wir nur die richtigen Bilder, wenn wir nur die richtigen Videos, wenn wir nur die richtigen Portale benutzen, dann... Gott sagt, nein, das ist nicht die Art und Weise, wie ich das Evangelium kommunizieren werde. Ich mache es so. Ich werde etwas machen, was total im Gegengesetz dem Zeitgeist dieser Welt ist. Ich werde etwas machen, was total unpopulär ist. Ich werde etwas machen, was Leute überhaupt nicht wollen und mögen. Ich werde predigen lassen. Lest mal mit mir. Denn weil die in der Weisheit Gottes die Welt und durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat Gott es wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt den Glaubenden zu retten. Gott hat es wohlgefallen, das ist im Wohlgefallen Gottes, allein durch die Predigt den Glaubenden zu retten. Durch was für eine Predigt? Durch die Torheit der Predigt. Darum hat Paulus gesagt, ich habe mir vorgenommen, diese Predigt sogar nicht ausgeklügelt und mit raffinierter Philosophie zu spicken, sondern in einer Einfachheit, einfach Christus, den Gekreuzigten, zu predigen. Wer will das heute noch hören? Niemand. Niemand will das hören. Ich will das nochmal sagen. Ich will das betonen. Ich will mich dazu positionieren und klare Kante zeigen. Gott hat gesagt, er wird Menschen nur dann retten, wenn sie das Evangelium in einer Predigt hören. Oder durch die Verkündigung des Evangeliums wird er Menschen retten. Wenn aber wir in einem Zeitgeist leben oder in einer Zeit und Kultur leben, wo die Predigt ausstirbt, wie sollen Menschen dann gerettet werden? Viele wollen, dass Menschen gerettet werden. Viele wollen Mission, Evangelisation. Aber die Priorität, das Herzstück der Mission wird aufgegeben. Wird neu formuliert, neu gedeutet, neu gelehrt, neu gelebt. Das ist die Predigt. Römer Kapitel 10. Schlag mit mir das auf, ein bisschen zurückblättern. Römer Kapitel 10. Ein Abschnitt, den mein lieber Bruder, ich weiß nicht, sehe ich ihn oder nicht, er liebt ihn, sein Bekehrungsabschnitt. Der Bruder weiß, dass ich ihn meine. Ich werde auf diesen Abschnitt nächsten Sonntag nochmal genau eingehen. Aber ich will euch so viel vorlesen, Vers 17. Für heute muss das genügen. Also ist der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das Wort Gottes. Das Evangelium. Schaut mal, also ist der Glaube aus was? Aus der Verkündigung. Der Glaube entspringt aus der Verkündigung. Das ist, so hat es Gott wohlgefallen. Das hat Gott beschlossen. Und er darf beschließen, da ist Gott. Wenn Gott sagt, ich sag euch, wie Menschen gerettet werden. Als er die Jünger aussendet, die Apostel aussendet, dann sagt er nicht, überlegt euch eine Strategie, wie ihr in allen Kulturen, in denen ihr hineinkommt, auf der ganzen Welt, wie könnt ihr die Menschen am besten erreichen? Denkt euch was aus. Seid kreativ. Inkarniert in die Welt, transformiert die Welt, engagiert euch sozial, engagiert euch politisch. Nein, er sagt, geht hin und predigt. Das ist der Auftrag. Und ich sage so, wenn man das nicht tut, wisst ihr, was man tut? Man ist ungehorsam gegenüber unserem Herrn. Das ist ungehorsam. Ungehorsam ist was? Sünde. Es ist nicht einfach eine theologische Spielerei. Es ist nicht ein Alternativprogramm. Wer ist der Herr der Gemeinde? Jesus Christus. Wer gibt den Auftrag? Wem gehört die Gemeinde? Darf er bestimmen, wie man die Gemeinde baut, wie man sein Reich Gottes baut? Darf er es tun? Er tut es. Und wenn wir sagen, wir wollen seine Gemeinde bauen, dann sollen wir es nach seinen Spielregeln bauen und nicht nach unseren eigenen. Es nicht neu definieren. Einen neuen Namen geben. Aber was, reicht die Predigt? Wenn wir jetzt nach Hause gehen und sagen, wir müssen predigen. Wie viele Predigen werden gehalten? Wie viele werden doch noch gehalten? Gott sei Dank noch viele. Und trotzdem passiert nichts. Weil nicht einfach per se das Halten einer Predigt Menschen rettet, sondern heißt es, predigt das Evangelium. Wie viele Predigten wird gehalten und in den Predigten nichts vom Evangelium. Über alles Mögliche wird gepredigt, über alles Mögliche wird gesagt, aber nichts vom Evangelium. Evangelium ist eine gute Nachricht. Von wem? Vom Sohn Gottes. Das heißt, nur die Predigt, die das Evangelium beinhaltet, vermag zu retten. Jesus hat gesagt, wir sollen predigen. Also lasst uns predigen. Damit ist noch nichts getan. Sondern wir müssen das Evangelium predigen, damit Gott sich durch seinen Geist dazustellt, Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, glauben und gerettet werden. Es ist die Predigt des Evangeliums. Der Inhalt ist das Evangelium. Die Predigt ist das, was wir tun sollen. Aber wir müssen gehorsam sein, indem wir predigen das Evangelium. Lass mich das negativ kurz sagen. Was ist nicht Inhalt der Predigt? Inhalt der Predigt ist nicht der soziale Missstand unserer Gesellschaft. Heute Tag ein, Tag aus auf den Kanzel wird darüber geredet, wie ungerecht alles ist, wie falsch es ist, wie böse alles ist. Das ist Thema der Predigten. Die heutige Zeit, die heutige Politik, die heutige Ungerechtigkeit, das sind die Themen. Welche Themen sind es? Man zitiert Philosophen, man redet über Künstler, manche predigen über Filme, über Gedichte, über Lieder. Alles Mögliche wird gepredigt. Nur nicht das Evangelium. Welche Predigt wird heute am meisten gehalten? Welche Predigt kriegt die meisten Links und Licks oder wie, nee, Klicks? Corona. Und was dahinter steckt. All die bösen Mächte, all die Leute gehen auf die Kanzel und predigen Corona. Und die Menschen lieben es. Ich halte nicht viel von mir. Nehmen wir mal an, ich könnte euch einen Prediger zeigen, der über das Evangelium predigt und der kriegt vielleicht 50 bis 500 Klicks. Dann, an dem gleichen Sonntag geht einer auf die Kanzel und predigt über Corona und Bill Gates und kriegt 200.000 Klicks. Ruckzuck. Versteht ihr, was ich meine? Auf der Kanzel. Das musst du dir anhören. Muss ich nicht. Ich will das Evangelium hören. Es ist die Predigt vom Evangelium, die Menschen rettet. Und nicht Impfung, das rettet nicht die Menschen. Politik, nicht Politik, das rettet nicht die Menschen. Das rettet Menschen nicht. Aber das ist das Thema. Das schreckt mich. Ich mache euch einen schnellen Durchgang, echt einen schnellen Durchgang. Was ist das Evangelium? Markus Kapitel 1. Erinnert ihr euch, liebe Geschwister, die ihr von Anfang an dabei wart, haben wir nicht jetzt gerade 6 Jahre das Evangelium durchgearbeitet? Von Anfang an. Wie beginnt das Markus-Evangelium? Schaut mal, wenn du wissen willst, was muss der Inhalt der Predigt sein? Also was ist das Evangelium, das gepredigt wird? Schaut mal, wie beginnt Markus 1, Vers 1? Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, oder? So, wenn du wissen willst, was muss gepredigt werden? Hier beginnt's. Dann liest durch und du weißt, was gepredigt werden muss. Schaut mal Kapitel 1, Vers 14. Und nachdem Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Was hat Jesus gepredigt? Wisst ihr noch? Was ist die Predigt? Vers 15. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und jetzt, was muss man dann tun? Tut Buße. Kehrt um, werdet eure Sünden euch bewusst. Ihr geht verloren in eurer Schuld, in euren Sünden. Denkt um, gebt eure Sünden zu. Gesteht ein, dass ihr ein verkehrtes Geschlecht seid. In Sünde gefangen, durch Sünde verurteilt. Gesteht ein, sonst keine Rettung. Schaut mal, tut Buße und glaubt an das Evangelium. An die gute Nachricht. Was bedeutet das? Jetzt beginnt das Evangelium, oder? Was bedeutet an das Evangelium glauben? Und jetzt wird uns Jesus als die Person vorgestellt. Er beruft die Jünger, damit sie bei ihm seien, habe ich euch schon gelesen. Warum? Sie sollen Jesus als den Sohn Gottes kennenlernen. Wer ist der Inhalt des Evangeliums? Es ist das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Also tut Jesus Zeichen, Wunder, um zu zeigen, guckt mal, wer bin ich? Wer hat Macht über die Schöpfung? Wer hat Macht über Wasser, Wellen, Wein, alles, Dämonen? Wer? Ich bin der Sohn Gottes. Darum tut er Zeichen Wunder. Und die Jünger staunen und sagen, aha, das ist der Sohn Gottes. Warum nimmt Jesus sie mit? Sie müssen dieses Evangelium kennenlernen und das erste Mal verstehen, wer Jesus Christus ist. Aber dabei reicht es nicht. Nach der ganzen Lektion, oder? Sagt Jesus, und wer bin ich? Der erste Teil ihrer Ausbildung ist vollendet. Und dann sagt Jesus, wer bin ich? Und ihr sagt Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagt was? Fleisch und Blut haben es nicht offenbart, Petrus. Auf dem Boden bleiben. Und dann sagt er, sagt es niemandem weiter. Wie oft taucht im Markus-Evangelium das Verbot? Es, weiter, sagt es niemandem. Warum denn nicht? Hat er sie nicht dazu berufen? Weil das ein verkürztes Evangelium wäre. Wenn die Jünger hingehen würden und jetzt predigen würden, wisst ihr, Jesus Christus, er kann Dämonen austreiben. Er macht Zeichen, Wunder, er heilt euch und alles. Sie wollten natürlich so einen König machen, oder? Oder ihn salben oder ihn einsetzen. Und Jesus sagt, das wäre ein verkürztes Evangelium. Das ist nicht das Evangelium. Es reicht nicht nur zu wissen, wer ich bin. Ihr müsst verstehen, wozu ich in diese Welt gekommen bin. Ihr müsst verstehen, warum ich diese Zeichen, Wunder tue. Ihr müsst mein Werk verstehen. Also ab Kapitel 8 im Markus-Evangelium beginnt Jesus, ihnen das Werk vorzustellen. Und nachdem, liebe Geschwister, erinnert ihr euch, nachdem Petrus gesagt hat, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, ein Vers weiter oder zwei Verse weiter sagt Jesus, der Sohn des Menschen muss leiden, sterben und auferstehen. Und Petrus sagt was? Das widerfahre dir bloß nicht. Warum sagt er das? Weil er zwar Jesus als Person jetzt erkannt hat, Gott hat es ihm geschenkt, aber er hat noch nicht verstanden, was das Werk Jesu ist, Leiden, Sterben, Auferstehung. Also sagt Jesus, haltet euren Mund, nicht weitergehen, nicht predigen, denn wenn ihr predigt, predigt ihr ein falsches Evangelium, ein verkürztes Evangelium. Ihr müsst doch etwas lernen. Also mein Werk müsst ihr kennenlernen. Also drei Leidensankündigungen. Sie kommen nach Jerusalem und alles erfüllt sich vor ihren Augen, oder? Alles vor ihren Augen. Und verstehen Sie es? Nein, begreifen immer noch nicht. Jesus steht auf aus den Toten. Und nachdem er aus den Toten auferstanden ist, ist er fertig. Liebe Geschwister, nein, Kapitel 16 sagt, er musste noch einiges mit ihnen beibringen. Übrigens, ich lebe. Tod überwunden, Sieg ist vollbracht, ich bin wirklich lebendig. Das müsst ihr verstehen. Bevor sie hinausgehen konnten und dieses Evangelium predigen, mussten sie selber es verstehen. Wie hat er das getan? Wie hat er sie dazu gebracht, dass sie es verstehen? Er hat sich ihnen offenbart. Und wie hat er sich ihnen offenbart? Er hat ihnen die Schrift geöffnet und gesagt, schaut mal, das, was von alters her von Gott verkündigt worden war, das ist das Gleiche, was jetzt passiert. Und als die Schriften verstehen, kam was? Glaube. Und nachdem sie das jetzt erklärt bekommen haben, nachdem sie zum Glauben gekommen sind, sagt Jesus, jetzt geht. Das ist Markus 16. Jetzt geht. Predigt. Nicht Predigtzeichen wundern, predigt das Evangelium. Die Kinder kommen rein, ich muss weg. Bin aber noch nicht durch. Wir werden nächsten Sonntag uns auf die Taufe oder uns mit den Täuflingen darüber freuen, über dieses Zeugnis. Und so werden wir uns über die Taufe uns nachdenken. Aber Vers 15 bin ich nicht durch und ich werde euch da es nutzen, um euch damit hineinzunehmen. Wir haben uns jetzt angeschaut, was ist die Priorität? Und die Priorität ist Predigt. Was muss gepredigt? Wir haben uns angeschaut, das Evangelium von Jesus Christus. Und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, was ist die Reichweite? Was bedeutet, geht in die ganze Welt? Was bedeutet, predigt der ganzen Schöpfung? Was bedeutet das? Wenn das nicht der Befehl ist, stattdessen die Art und Weise. Wir müssen darüber Klarheit haben. Was bedeutet, geht in die ganze Welt und predigt der ganzen Schöpfung? Gerne hätte ich das heute noch gesagt, aber wir machen es. Nächsten Sonntag, das ist das Gute. Ich hoffe, dass euer Gedächtnis bis dahin noch frisch bleibt. Wir schauen uns das nächsten Sonntag gemeinsam an. Amen.